Ja, danke für die Einladung. Genau, es geht heute um das Polizeigesetz in Baden-Württemberg und zwar um die letzte Verschärfung und die jetzt möglicherweise anstehende Verschärfung. Hier auf dem Bild oder auf den Bildern, das sind Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg vor 1,5 Jahren. Das vermittelt schon mal einen groben Eindruck, was gemeint ist, wenn von militarisierter Polizei gesprochen wird. Also man sieht da Polizisten, die in ihrer Ausrüstung und in ihrem Auftreten eigentlich kaum mehr von Militär zu unterscheiden sind. Militarisierung von Polizei betrifft aber nicht nur jetzt die Ausrüstung mit Maschinenpistolen oder Granatwerfern oder Panzern, sondern auch das Selbstverständnis, also das Selbstverständnis der Polizei, das sich auch in den letzten Jahren zunehmend wandelt hin zu einem Selbstbild als Krieger. Und das betrifft auch den Einsatz von militärischen oder ursprünglich nachrichtendienstlichen Mitteln und Technologien, die Polizei dann einsetzt. Ihr hört schon, ich komme mehr von einem Standpunkt oder von der Richtung Antimilitarismus, weil ich bei der IMI organisiert bin. Dementsprechend bin ich auch kein Jurist. Ich habe die Gesetzestexte, um die es geht, natürlich gelesen, aber kann dann, wenn es ins Detail geht, vielleicht auch nicht auf alle Fragen antworten, wenn es um juristische Feinheiten geht. Kurz zum Inhalt. Ich würde ganz kurz eingehen auf das Antiterrorpaket 2016. Dann ausführlich eingehen auf die vergangene Verschärfung des Polizeigesetzes 2017 und dann eben auf die möglicherweise jetzt anstehende nächste Verschärfung. Zum Schluss würde ich, wenn noch Zeit ist, ganz kurz auch noch auf die Rolle der Forschung eingehen und dann zu einem kurzen Fazit kommen. Ja, genau. Also es ist schwierig zu sagen, wo man eigentlich anfängt, wenn es um das Thema Polizeigesetze, Verschärfung der Polizeigesetze, militarisierte Polizei geht, weil das natürlich ein sehr schleichender Prozess ist, wo man gar nicht genau sagen kann, wo der eigentlich angefangen hat. Man hätte auch schon viel früher ansetzen können und die Polizeigesetzverschärfung davor nehmen können. Da wurde zum Beispiel der Einsatz von automatisierter Kennzeichenerfassung beschlossen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, an dem Punkt anzufangen, mit diesem Antiterrorpaket damals 2016. Da wurden 30 Millionen dafür ausgegeben und der Anlass waren damals die Terroranschläge in Paris. Und da wurde beschlossen, dass man alle Streifenwägen neu ausrüstet. Und zwar statt wie bisher mit der Maschinenpistole 5, mit der MP7, die in allen Streifenwägen auch standardmäßig zur Ausrüstung gehören. Außerdem hat man beschlossen, in jedem Streifenwagen auch noch besonders schwere ballistische Schutzanzüge, die eben Kriegswaffen auch standhalten können, also nicht nur den Waffen, die Verbrecher in Deutschland normalerweise einsetzen, sondern eben auch schwere Maschinengewehre. Genau, und diese besonders schweren ballistischen Schutzanzüge wurden eben angeschafft zusätzlich zu dem, was schon ohnehin in den Streifenwägen standardmäßig war. Das waren ballistische Schutzhelme und kugelsichere Westen, die schon 2000 bzw. 2011 angeschafft wurden, auch mit der Begründung Terrorismus damals. Das heißt, man hat da auch schon von der Ausrüstung her Streifenpolizisten auf den Straßen, die prinzipiell gerüstet sind, als müssten sie in den Krieg ziehen, was auch schon verdeutlicht eben diesen Aspekt der Militarisierung. Jetzt komme ich direkt zum neuen Polizeigesetz, das 2017 am 15. November beschlossen wurde. Dazu finde ich ein ganz spannendes Zitat, was Kretschmann Anfang 2017 von sich gegeben hat. Und zwar, wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren. Das haben sie auch eingehalten. Die Grünen und die CDU, die dieses Gesetz dann letztendlich verabschiedet haben. Damals war auch die Begründung Terrorismus. Das war kurz nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin. wie gesagt, es wurde von CDU und den Grünen verabschiedet und erarbeitet. Aber ohne dass die SPD eine Not dazu gehabt hätte, haben sie aus der Opposition auch noch für dieses Gesetz gestimmt. Und man könnte da jetzt von einer großen Koalition der Überwachungsfreunde oder der Polizeistaatsfreunde sprechen. Die Linke war im Landtag überhaupt nicht vertreten, die FDP hat dagegen gestimmt und die AfD war so ein bisschen unentschlossen, was sie davon halten sollen. Die haben nicht geschlossen dafür dagegen gestimmt, sie haben sich zum Teil enthalten. Das Gesetz hat mehrere Verschärfungen enthalten, die ich euch jetzt einzeln vorstellen werde. Und fange da an mit dem Staatstrojaner. Staatstrojaner wird auch als Quellen-TKÜ bezeichnet, das heißt Quellentelekommunikationsüberwachung. Wie es zu dem Begriff kommt, erkläre ich später noch. Das Ziel ist, die laufende Kommunikation von verdächtigen Personen zu überwachen. Und zwar darf das passieren präventiv, also ohne dass es einen konkreten Verdacht, vorher eine Straftat begangen wurde, sondern es reicht eben der Verdacht auf eine schwere Straftat. Die muss auch noch nicht passiert sein, das heißt, es kann eben auch passieren, dass man da überwacht wird und das auch gar nicht merkt unter Umständen, obwohl man eben noch nie eine Straftat begangen hat und vielleicht auch gar keine Plan, sondern nur aus irgendwelchen Gründen als verdächtig gilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Verfassungsschutz. Es wurde im Zuge der Verabschiedung des Gesetzes dann gleich auch noch das Verfassungsschutzgesetz geändert, dass der Landesverfassungsschutz auch diese Staatstrojaner einsetzen kann. Und zwar geht es eben darum, anders als das, es gibt eben im Grunde zwei Möglichkeiten, die Kommunikation zu überwachen. Die eine Möglichkeit wäre eben, die Kommunikation oder die Nachrichten unterwegs abzufangen zwischen A und B und dann eben versuchen, die zu entschlüsseln. Beim Staatstrojaner geht es aber um eine andere Strategie, und zwar geht es darum, das betreffende Gerät, also gleich bei A oder B, direkt anzusetzen und dieses Gerät mit einer Schadsoftware zu infizieren, die dann eben die laufende Kommunikation von dort aus direkt übermitteln soll. Dafür braucht man natürlich Sicherheitslücken, um diese Geräte mit dieser Schadsoftware zu infizieren. Der Chaos Computer Club hat dazu ein recht interessantes Statement gegeben im Landtag in Baden-Württemberg, kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes. Für jeden Einsatz von Schadsoftware im Rahmen der Quellen-TKÜ oder Online-Durchsuchung wird ein Angriffspunkt auf diesem System benötigt, der zur Infektion genutzt werden kann. Eine Infektion durch Dritte ist grundsätzlich nur bei fehlenden oder fehlerhaften Zugangsbeschränkungen oder durch Ausnutzung einer Software-Schwachstelle möglich. Um eine fortwährende Ausnutzung der Schwachstelle sicherzustellen, muss diese geheim gehalten werden, da sonst mit ihrer Beseitigung zu rechnen wäre. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Schwachstelle ausnahmslos auf allen betroffenen Geräten weltweit vorhanden sein muss. Damit geht zwingend das Risiko einher, dass die Schwachstelle von anderen interessierten Gruppen, insbesondere von Kriminellen oder anderen staatlichen Akteuren, ebenfalls entdeckt und ausgenutzt wird. Ich finde, das ist schön zusammengefasst, was das Problem daran ist, nämlich, dass das letztendlich wie es so schön gesagt wird, zu mehr Sicherheit führt, sondern eben im Gegenteil, dass die Sicherheitsstandards gerade im Bereich der Kommunikation und im Internet massiv runtergesetzt werden, weil eben plötzlich ein staatliches Interesse besteht, Sicherheitslücken offen zu halten, anstatt sie zu schließen. Deswegen haben auch mehrere Firmen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt geklagt vor dem Verfassungsgericht gegen dieses Gesetz, weil sie da eben das als unrechtmäßig ansehen, meiner Meinung nach zu Recht, dass hier eben staatlich versucht wird, Sicherheitslücken offen zu halten. Dieses Vorgehen, dass man die betreffenden Geräte eben direkt infiziert mit einem Trojaner, also diese Quellen bei der Quellen-TKÜ, das ist eigentlich ein Vorgehen, was bislang bei der Polizei eher unüblich war, sondern es war eher ein Vorgehen, das zum einen Nachrichtendienste angewandt haben, also im Zuge der NSA-Affäre hat man das ganz gut mitbekommen, machen aber auch andere Geheimdienste und militärische Cyberkommandos, also zum Beispiel auch die Bundeswehr hat jetzt eine Einheit, die genau das macht, diese Sicherheitslücken zu horten, also zu finden, zu horten und offen zu halten, um eben dann im Falle eines Krieges dann bestimmte Geräte eben infizieren zu können über diese Software-Schwachstellen, die man sich dann offen hält. Was noch dazu kommt, ist eben, dass beim Zugriff auf ein Gerät, also einen Laptop, Smartphone, was auch immer, dass man, wenn man diesen Zugriff über diese Schadsoftware erstmal hat, ist es sehr schwer sicherzustellen, dass eben dann nur die laufende Kommunikation, was eben gesetzmäßig wäre, überwacht wird, weil man ja praktisch das ganze Gerät sozusagen in seiner Hand hat. Was dann halt eben bedeutet, wenn man Zugriff auf das Gerät hat, kann man natürlich auch verschiedene andere Sachen machen, also wie zum Beispiel die Kamera oder das Mikrofon anschalten und das mit überwachen. Man kann eine sogenannte Online-Durchsuchung machen, also sprich, man durchsucht aus der Ferne das ganze Gerät, also alle darauf gespeicherten Daten, eben nicht nur die laufende Kommunikation, und man könnte eben sogar auch Daten auf dem Gerät manipulieren, wenn man den vollen Zugriff hat, und man könnte auch die Kommunikation manipulieren, also Nachrichten verschicken im Namen dieser Person oder Nachrichten empfangen im Namen von einer anderen Person. Und da ist es auch sehr unklar, wie da sichergestellt werden soll, dass eben nur die laufende Kommunikation überwacht wird. Ein weiterer Punkt ist, dass es jetzt mit dem neuen Polizeigesetz erlaubt ist, dass Handgranaten, Sprenggeschosse aus Schusswaffen und konventionelle Sprengmittel jetzt auch gegen Personen eingesetzt werden dürfen. Und zwar nur dann, wenn andere Waffen keinen Erfolg versprechen und nicht gegen Menschenmengen. Das erinnert eher auch an Krieg als jetzt an konventionelle Polizeiarbeit. Ist auch fraglich, wofür man das braucht. Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist, ist, dass intelligente Videoüberwachung eingeführt wurde, also sogenannte intelligente Videoüberwachung. Das Ziel ist, Kameraaufnahmen im öffentlichen Raum automatisiert und in Echtzeit durch, also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auszuwerten und dabei Verhaltensmuster zu erkennen, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten. Naja, nun ist die Frage, wie erkennt diese Software oder diese KI, wie erkennt die diese Verhaltensmuster? Und da ist eben, es bleibt letztendlich offen. Wir wissen es nicht genau. Was vorstellbar wäre, dass das Abstellen eines Koffers und anschließend das Weggehen zum Beispiel von der Software erkannt wird und dann eben auch, also als potenziell gefährlich gekennzeichnet wird, aber auch Rennen, Hinfallen, längerer Aufenthalt an einem Bahnsteig, sich in einer Gruppe zu bewegen, sich häufig umzuschauen, irgendwie hektisch zu wirken. All das könnte dann zukünftig zu einer Alarmierung von Polizei führen. Außerdem ist auch unklar, inwiefern biometrische Merkmale der jeweiligen Personen in diesen Algorithmus mit einfließen. Also ob die KI zum Beispiel lernt, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe häufiger Straftaten begehen und deswegen bei Menschen mit, also bei People of Color, andere Maßstäbe ansetzt als bei Weißen. Oder auch, also inwiefern zum Beispiel Alter oder Geschlecht mit einfließen in diese Analyse-Software. Oder auch eine eventuelle Behinderung von Menschen, die sich dann, also die Software erkennt ja einfach normales Verhalten und abweichendes Verhalten. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt eine Gehbehinderung hat oder irgendeine andere Behinderung, die jetzt von außen sichtbar ist, also dass dann auch diese künstliche Intelligenz eben das als abweichend erkennt und dann eben auch Alarm schlägt. Das ist eben genau das Problem, dass diese Definition, was jetzt gefährlich ist oder welches Verhalten auf die Begehung einer Straftat hindeutet, das wird eben nicht demokratisch entschieden, sondern das wird eben der Herstellerfirma überlassen, also der Herstellerfirma dieser Software. Nun ist das Problem, dass die Forschung zu intelligenter Videoüberwachung sehr stark militarisiert ist, weil es eine große Nachfrage für solche Technologien für den Bereich Drohnen, Zielerkennung, Objekterkennung, solche Dinge gibt. Und In diesem Fall jetzt für Baden-Württemberg wird diese Software hergestellt vom Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, kurz Fraunhofer IOSB. Und von denen wird diese Software entwickelt und auch implementiert. Momentan läuft jetzt gerade seit Dezember 2018 ein Modellversuch unter Beteiligung der Polizei, also der Landespolizei und des Fraunhofer IOSB in Mannheim an mehreren sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten. Das sind ziemlich zentrale Orte in Mannheim, also eine große Einkaufsstraße und das Bahnhofsgelände, also die ganze Gegend um den Bahnhof rum. Da wird das momentan auch schon eingesetzt und da wird eben dran gearbeitet, das zu verbessern. Und wie gesagt, also das Fraunhofer IOSB forscht hauptsächlich zu militärischen Technologien und haben auch explizit für sich die Strategie, also so eine Dual-Use-Strategie, also sprich Technologien zu erforschen, für die eben sowohl eine zivile als auch eine militärische Anwendung möglich ist. Das kann man auch recht gut rauslesen aus deren Gründung. Also es war eine Fusion aus drei verschiedenen Instituten, die unter staatlicher Beteiligung, also vor allem vom Verteidigungsministerium, vorangetrieben wurde. Und bei dieser Fusion wurde auch die Strategie und die Ziele ganz klar offengelegt. Und da ist es eben Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und zu identifizieren, die wehrtechnisch relevant sind, diese aufzugreifen und auf mögliche militärische Nutzungen zu prüfen. Also einerseits zivile Technologien fürs Militär nutzbar zu machen und andererseits zivile Märkte für militärische Technologien zu erschließen. Das heißt, einerseits profitieren eben auch die Rüstungsindustrie und das Militär davon, wenn jetzt hier das Land Baden-Württemberg diese Forschung zu intelligenter Videoüberwachung massiv vorantreibt und diese Technologie einsetzt, damit die künstliche Intelligenz weiter lernen kann. Andererseits wird da eben letztendlich eine militärische Technologie zur Überwachung von uns Zivilisten, Zivilistinnen eingesetzt. Problematisch ist auch, dass das Wissen um diese Überwachung, aber das Unwissen darüber, wie dieser Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt, dazu führen kann, dass sich Menschen sehr stark angepasst verhalten werden in der Zukunft. Und ist natürlich auch gefährlich, weil sich diese Technologie auch sehr gut eignet zur Unterdrückung von sozialen Bewegungen oder verschiedenen benachteiligten Gruppen. Ein weiterer Punkt ist, dass eben Aufenthaltsgebote und Verbote und auch Kontaktverbote für sogenannte Gefährder oder Gefährderinnen verhängt werden können. Dafür braucht es einen richterlichen Beschluss. Und da können eben dann praktisch Aufenthaltsvorgaben gemacht werden, also wo man sich aufhalten darf, wo man sich nicht aufhalten darf, welchen Bereich man vielleicht nicht verlassen darf. Und es können auch Kontaktverbote mit bestimmten Gruppen von Menschen oder bestimmten Einzelpersonen verhängt werden. Und zwar auch natürlich wieder präventiv. Es ist ganz interessant, sich mal anzuschauen, dieser Begriff Gefährder dauert, also der taucht ja irgendwie ständig auf, immer wieder in der Diskussion. Und es ist nirgends eigentlich ganz klar definiert, was sind denn eigentlich Gefährder oder Gefährderinnen. Letztendlich braucht man natürlich kein Gerichtsurteil, um jemand als Gefährder zu verurteilen, sondern das basiert immer auf einer Einschätzung von bestimmten Behörden, also Geheimdiensten oder Polizei, die Menschen als gefährlich einstufen und dafür müssen die keine Straftaten begangen haben. Ja. Genau, und um diese Maßnahme dann eben auch überwachen zu können, wurde gleichzeitig noch eingeführt die elektronische Fußfessel. Das ist ein Gerät, was die Personen, die das angelegt bekommen, eben dauerhaft bei sich, also am Körper angeschlossen haben, meistens am Bein. Und dieses Gerät sendet halt permanent den Aufenthaltsort der Person an eine zentrale Stelle. Da gibt es eine, die von den Landespolizeien und der Bundespolizei und BKA gemeinsam eingeführt wurde. Das ist irgendwo zentral in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr wo. In Hessen, ja. da wird das hingesendet und da wird dann eben überwacht, dass die Personen sich auch nur in den Bereichen aufhalten, in denen sie sich aufhalten dürfen. Ziemlich krasser Eingriff in die in die persönliche Freiheit, wenn jemand immer weiß, wo ich bin. Und es ist wie gesagt eben präventiv möglich, eben auch schon ohne die Begehung einer Straft. Auf Bundesebene ist es bereits seit Sommer 2017 möglich, mit dem BKA-Gesetz damals diese Fußfesseln anzulegen. So ein Funfact am Rande: der erste Gefährder, das war ein mutmaßlicher Islamist, dem so eine Fußfessel angelegt wurde, der hat sich im Oktober 2017 dann erfolgreich per Flugzeug nach Griechenland abgesetzt. Und die Behörden waren ziemlich überfordert, also was man da jetzt macht. Es ist also auch ziemlich fraglich, ob das überhaupt was bringt, um Terrorismus zu verhindern, weil, wenn man es schafft, sich mit so einer Fußfessel erfolgreich ins Ausland abzusetzen, also per Flugzeug, dann ist auch fraglich, ob man da jetzt Terroranschläge verhindern könnte dadurch. Genau, das waren so die wesentlichen Maßnahmen, die 2017 bei der Verschärfung drin waren. Es sind noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen durch die Ortspolizeibehörden oder die Polizei verhängt werden können, aber das ist so das Wesentliche. Seitdem hat nie eine offizielle Evaluierung stattgefunden, ob diese Maßnahmen irgendwas bringen oder auch was man da vielleicht nachbessern müsste. Es gab allerdings letzten Herbst eine SPD-Anfrage dazu und es gab auch mehrere Medienberichte, aus denen man so grob ein paar Sachen rauslesen kann. Und zwar gab es Medienberichte, dass dieser Staatstrojaner noch nicht einsatzbereit ist, weil letztendlich nicht sichergestellt werden kann, dass man, wenn man eben dieses Gerät, das man infizieren möchte, infiziert hat, dass man dann eben nur die laufende Kommunikation überwacht. Und deswegen wird das momentan noch nicht eingesetzt. Es wird seitdem geprüft, wie man da Abhilfe schaffen könnte. Er hat auch Kontakt mit mehreren kommerziellen Anbietern von solcher Software oder
Evaluierung.
Auswertung. Also schauen, ob es geklappt hat. Wird auch geprüft, ob man vielleicht das über Amtshilfe durch das Bundeskriminalamt hinbekommt. Die haben da schon mehr Erfahrung. Es ist auch unklar, ob es jetzt gerade eingesetzt wird. Also man weiß nur, dass es im Oktober 2018 auf jeden Fall noch nicht einsatzbereit war. Dann weiß man, dass dieser Modellversuch zur intelligenten Videoüberwachung in Mannheim eben seit Dezember 2018 läuft. Und der wird auch wahrscheinlich erstmal 1 bis 2 Jahre laufen. Und irgendwann im Zuge dessen wird es dann wahrscheinlich auch flächendeckender eingesetzt werden. Dann, was halbwegs beruhigend ist, ist, dass diese Aufenthalts- und Vorgaben und diese Kontaktverbote, es wurde zweimal versucht durch die Polizei, das durchzusetzen, wurde aber jeweils dann nicht richterlich genehmigt. Und die elektronische Fußfessel kam bislang auch nicht zum Einsatz. Man weiß aber nicht, ob es da versucht wurde, das einzusetzen. Was aus dieser SPD-Anfrage auch hervorging, war, dass die nächste Novellierung des Polizeigesetzes praktisch schon vor der Tür steht und fest geplant wird vom Innenministerium. Und das wird begründet damit, mit zwei Dingen. Zum einen einer EU-Richtlinie und zum anderen von einem wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz. Beide, also diese Richtlinie und dieses Urteil, sind beide von 2016. Und diese EU-Richtlinie 2016/680, das ist eine Richtlinie, offiziell zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung oder Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafverfolgung sowie zum freien Datenverkehr. Und letztendlich wird da geregelt, EU-weit, wie weit Polizeien oder Überwachungsbehörden da gehen dürfen. Und da müssen mehrere Sachen angepasst werden. Also da geht es um Löschfristen zum Beispiel, wann man bestimmte Daten löschen muss. Zum einen werden genau aus dieser EU-Richtlinie sollen eben Sachen angepasst werden und zum anderen aus diesem Urteil zum BKA-Gesetz. Da geht es auch um Löschfristen, um darum, dass der Schutz von Berufsgeheimnisträgern bei der Überwachung mangelhaft ist. Also sprich, wenn man Zugang zu sensiblen Informationen hat, das können Ärzte, Abgeordnete, Anwälte, Richter, alles Mögliche sein, dann dürfen die auch nicht überwacht werden oder es muss sichergestellt werden, dass diese sensiblen Daten eben dann nachher nicht mit überwacht werden. Und außerdem braucht es noch mehr besondere Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung, wie es juristisch so schön heißt. Also sprich, dass eben nicht überwacht wird, wenn Menschen miteinander Sex haben, also wenn es wirklich um sehr intime, private Dinge geht, die jetzt wirklich nichts mit Straftaten zu tun haben. Und es wurde auch geurteilt, dass es sich, also um die Maßnahme zu rechtfertigen, braucht es eine konkret absehbare Gefahr. Also eben nicht so eine drohende Gefahr, wie es jetzt im Polizeiaufgabengesetz in Bayern drin ist, sondern eben eine konkret absehbare Gefahr. In Baden-Württemberg ist es auch dieser Begriff der konkreten Gefahr an den meisten Stellen. Zum Teil ist es ein bisschen schwammiger formuliert, aber es ist nicht dieser noch schwammigere Begriff der drohenden Gefahr, der drin ist. In dieser SPD-Anfrage wurde dann auch gefragt, weshalb diese Änderungen eigentlich nicht bereits im November 2017 eingearbeitet wurden, als man eben das letzte Mal da eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht hat, sondern warum man das jetzt macht. Also man hätte ja 1,5 Jahre Vorlaufzeit gehabt, das hätte durchaus ausgereicht. Die Antwort der Landesregierung möchte ich euch da nicht vorenthalten, weil die ist echt amüsant. Eine vollständige Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde im Rahmen der Polizeigesetznovelle 2017 zurückgestellt. Aus Zweckmäßigkeitserwägungen erfolgt diese gemeinsam mit der Umsetzung der europäischen Datenschutzreform im Rahmen der vorgesehenen weiteren umfassenden Novellierung des Polizeigesetzes. Also, ja, im Endeffekt keine Antwort. Ja, aus Zweckmäßigkeitsgründen machen wir das halt jetzt, weil wir eben sowieso nochmal verschärfen wollen. Und dann natürlich eben auch einen Grund brauchen, warum wir auf jeden Fall dieses Gesetz auch nochmal verschärfen müssen oder warum wir auf jeden Fall nochmal an dieses Gesetz ran müssen, und dann kann man natürlich gleich weitere Verschärfungen zusammen mit dieser Anpassung von Löschfristen und so weiter mit reinmachen. Ja, und dann sind eben auch im Oktober letztes Jahr gleich die ersten Medienberichte aufgetaucht, die leider nicht die große Öffentlichkeit erreicht haben, wo es eben darum ging, dass das Polizeigesetz erneut verschärft werden soll. Der Entwurf, den Innenminister Strobel von der CDU bislang, also genau, den er entworfen hat, der ist bislang unveröffentlicht. Man erfährt aber einiges aus der Presse dazu. Vorgesehen ist, also ich sage es einmal ganz kurz, alles zusammen und dann wieder einzeln. Vorgesehen ist, Online-Durchsuchungen, Bodycams in Wohnungen auch einsetzen zu können, eine Ausweitung der Schleierfahndung, DNA-Proben zu entnehmen, um Straftaten zu verhindern. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie das überhaupt funktionieren soll. Außerdem umfassendere Polizeikontrollen bei Demos und eine Unendlichkeitshaft, also umgangssprachlich Unendlichkeitshaft, ähnlich wie in Bayern. Dieser erste Gesetzesentwurf wurde von den Grünen abgelehnt. Es ist aber, man darf gespannt sein, wie standhaft die da bleiben. Also ich glaube, man sollte sich da auf keinen Fall drauf verlassen, weil sie ja eben diese letzte Verschärfung auch schon mitgetragen haben. Gleichzeitig, was auch noch so ein ganz interessantes Thema ist, dazu direkt, dass es immer wieder darum geht, ein Musterpolizeigesetz zu erarbeiten. Das ist irgendwie seit 2 Jahren so ein Thema, was rauf und runter gebetet wird von den verschiedenen Innenministern der Länder und des Bundes. Und da hätte gerne jeder natürlich sein Polizeigesetz als Musterpolizeigesetz, weil das so toll ist. Also sei es jetzt zum Beispiel Seehofer für das Polizeiaufgabengesetz in Bayern, sei es jetzt diverse andere Länder. Zunächst hieß es nämlich ursprünglich 2017, dass dieses BKA-Gesetz, was da verschärft wird, dass das neue Muster sein soll, an das sich die Länder anpassen sollen. Baden-Württemberg hat sich dann daran angepasst, also es wurde viel übernommen, was da auch drin ist. Gerade diese Aufenthalts- und Kontaktvorgaben, elektronische Fußfessel und Staatstrojaner. Und dann wurden eben bestimmte Dinge noch dazu gemacht, wie zum Beispiel die intelligente Videoüberwachung, diese Änderung, dass man Sprengstoff auch gegen Personen einsetzen kann. Und nachdem die jetzt alle sukzessive die Länder sich angepasst haben an diese Verschärfungen im BKA-Urteil, im BKA-Gesetz, kam dann eben Bayern als nächstes, die eben richtig weit drüber rausgeschossen sind, die jetzt sagen, so, und jetzt ist unseres das Musterpolizeigesetz. Mhm. Und jetzt meinen alle, sie müssten sich daran anpassen. Also so erklärt sich vielleicht auch diese zweite Verschärfung. Und es ist so eine Art Spirale, wo man immer das nächstschärfste als neues Vorbild benutzt, als neues Musterpolizeigesetz. Und das ist halt echt eine Spirale, die irgendwie gar nicht mehr aufhört. Also man weiß auch gar nicht, was ist denn jetzt das Musterpolizeigesetz. Ich glaube, das ist auch eher so eine Legitimationsstrategie, also um eben zu sagen, naja, braucht man, weil die anderen haben es ja auch. Genau, jetzt zurück zu dem, was jetzt konkret geplant ist in dem neuen Polizeigesetz. Wie gesagt, diese Quellen-TKÜ bzw. Staatstrojaner wurde bislang nicht eingesetzt, eben aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe, weil man eben nicht sicherstellen kann, dass nur die laufende Kommunikation überwacht wird. Die geplante Lösung in dicken Anführungsstrichen dieses Problems ist es, der Polizei einfach die Befugnisse zu geben, eben einfach alles zu überwachen. Dann kann man auch sicherstellen, dass das nicht überschritten wird, diese Befugnisse. Nennt sich Online-Durchsuchung, das heißt dann alle Daten dürfen ausgelesen werden, dürfen, die sich auf diesem Gerät befinden. Das wären dann zum Beispiel Kontakte, Bilder, Kalendereinträge, Kommunikation eben auch aus der Vergangenheit, Inhalte von Apps, Browserverläufe, GPS-Daten, Aufenthaltsdaten, Passwörter, über die man dann vielleicht wieder Zugang zu sozialen Netzwerken oder geschützten Bereichen bekommen könnte und eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Sehr bedenklich, also es ist ja auch schon diese Überwachung der laufenden Kommunikation, finde ich sehr kritikwürdig. Ein weiterer Punkt ist, dass Bodycams auch in Wohnungen eingesetzt werden dürfen. Bodycams können seit 2016 an öffentlich zugänglichen Orten eingesetzt werden. Es gibt momentan, oder es gab jetzt die letzten 2 Jahre einen Testlauf in 3 verschiedenen Städten, in Freiburg, Stuttgart und Mannheim, dazu, wo das ausprobiert wurde. Und jetzt gerade ganz aktuell seit Februar dieses Jahres wurden 1350 Kameras an die Polizei ausgegeben. Das heißt, diese Testphase ist jetzt beendet und man startet in den Normalbetrieb. Und die sollen jetzt dann zukünftig flächendeckend auch im Einsatz sein. War aber eben bisher, wie gesagt, nur an öffentlich zugänglichen Orten erlaubt. Mit der neuen Verschärfung war dann vorgesehen, dass man eben den Einsatz auch in Privatwohnungen erlaubt, was ein krasser Verstoß gegen die Unverletzlichkeit der Wohnung, ein Grundrecht ist. Und es wird oft argumentiert von Befürwortern dieser Bodycams, dass es ja irgendwie eine faire Sache sei, weil ja sowohl das Fehlverhalten der Polizei als auch das Fehlverhalten des Gegenübers der Polizei aufgedeckt und aufgezeichnet wird. Was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, die Bundespolizei setzt diese Bodycams auch ein und da gab es jetzt die letzten 2 Monate einen ziemlich großen Streit innerhalb der Bundespolizei oder auch zwischen Bundespolizei und Politik, weil die Polizei eben befürchtet, überwacht zu werden durch diese Kameras. Und da wurde dann jetzt eben letztendlich eine interne Dienstvorschrift erlassen, dass diese Aufnahmen eben nicht eingesetzt werden dürfen zur Überwachung oder zur Aufklärung von Straftaten durch Polizisten, also auch nicht zur Aufklärung von Polizeigewalt. Dafür darf es ausdrücklich nicht verwendet werden. Obwohl es auch gerade dann ist es auch so, dass vor Gericht, wenn man diese Aufnahmen verwendet, dass bei der Bundespolizei sowohl die Namensschilder und die Nummern von Polizisten verfremdet sein müssen in den Kameraaufnahmen und die Gesichter. Also da wollte man wirklich auf Nummer sicher gehen, dass das auch auf keinen Fall irgendwelche gewalttätigen Polizisten trifft, sondern auf jeden Fall immer nur das Gegenüber der Polizei. Außerdem können bei der Bundespolizei die Polizisten oder Polizistinnen, die die Aufnahmen gemacht haben, können selbst auch entscheiden, dass die Aufnahmen gesperrt werden. Und dann sind sie gesperrt. Das ist jetzt so. Genau, sie haben das gefordert und jetzt ist es so. Und diese interne Dienstvorschrift gibt es jetzt bei der Bundespolizei. Das ist ganz aktuell, das ist die letzten Wochen gelaufen. Wie das jetzt in Baden-Württemberg läuft, wird man sehen müssen. Aber ja, also ich glaube, diese Hoffnung, dass dadurch eben auch Polizeigewalt aufgeklärt wird oder dass es eben prinzipiell deeskalierend wirkt, weil beide Seiten um die Aufzeichnung wissen, das dürfte hinfällig sein. Es dürfte lediglich auch das Gegenüber der Polizei ziemlich einschüchternd wirken. Ein weiterer Punkt, der drin ist, ist die Ausweitung der Schleierfahndung. Die ist bisher auch schon möglich. Schleierfahndung ist letztendlich bezeichnet so eine Polizeitaktik, eben in einem bestimmten Bereich anlasslos alle Personen oder alle Personen, die in ein bestimmtes Raster fallen, zu kontrollieren, also anlasslose Personalienkontrollen. Bislang war das jetzt in Baden-Württemberg nur an Fernstraßen, also Bundesstraßen und Autobahnen möglich und an gefährlichen Orten. Also das sind häufig Bahnhöfe oder Kriminalitätsschwerpunkte oder vermeintliche Kriminalitätsschwerpunkte. Problematisch ist auch, dass die Polizei selber entscheiden kann, was für sie gefährlicher Ort ist. Es ist jetzt schon ziemlich scharf, dieses Gesetz, dass man eben an bestimmten Orten, also in Tübingen ist es, glaube ich, der Botha unter anderem, wo man eben anlasslos kontrolliert werden kann, ohne dass man eben sich irgendwie verdächtig verhält, sondern allein dadurch, dass du dich an diesem gefährlichen Ort aufhältst, bist du verdächtig. Genau, in Hamburg gab es mehrere Phasen, wo es mehrere Demos gab, es war G20, aber auch schon davor, wo riesige Stadtteile praktisch dann zum gefährlichen Ort erklärt wurden. Auch im Hambacher Forst gab es den Fall, dass praktisch das ganze Gebiet um den Hambacher Forst und die Zufahrtswege als gefährlicher Ort gekennzeichnet wurden, wodurch eben Durchsuchungen jederzeit ohne einen konkreten Anlass möglich waren.
Das heißt, schon nach bestehendem Recht kann man präventiv in Haft genommen werden, ohne eine Straftat begangen zu haben. Also Gewahrsam. Was jetzt geplant ist, ist, dass diese Frist von 2 Wochen auf 3 Monate verlängert werden soll und dass diese Frist dann eben beliebig oft verlängert werden kann. Also in Bayern ist es so, dass das noch durch einen Richter oder eine Richterin abgesegnet werden muss. Aber genau, in Baden-Württemberg wissen wir jetzt nicht, weil ich den Polizeigesetzentwurf leider nicht lesen konnte, weil der eben geheim ist, wie das jetzt genau ausgeschaltet wäre, aber man kann davon ausgehen, dass es sich ziemlich nah an diesem bayerischen Vorbild orientiert, weil da ist es genau dasselbe, also auch diese 3-Monats-Frist und eben auch diese Verlängerung, die beliebig oft möglich ist.
Also auch wenn es in die erste Lesung kommt im Landtag, dann ist es öffentlich. Aber genau so weit ist es eben noch nicht gekommen, weil die Regierung sich eben selber noch nicht einig war über diesen neuen Gesetzentwurf und die Grünen da das praktisch schon blockiert haben, bevor es eben zur ersten Lesung kam. Es gibt 3 Lesungen, wobei die 2. und die 3. meistens direkt in einer Sitzung gemacht werden. Also man macht erstmal einmal die eine Lesung und dann bessert man eventuell noch nach. Und dann kommt ein paar Wochen später die 2. und 3. Lesung. Also man sollte sich da auch nicht täuschen lassen und sich denken, ach ja, war ja erst die 1. Lesung. Dauert bestimmt noch, das kann dann auch ziemlich schnell gehen. Dass das dann durch den Landtag durchkommt. So war es ja auch bei der ersten Verschärfung. Das war ohne große öffentliche Aufmerksamkeit. Da gab es jetzt mehrere Fälle, wo es jeweils ein bisschen unterschiedlich gelagert war, weil es in unterschiedlichen Bundesländern war. Ich bin jetzt auch nicht so ganz genau drin in den Einzelfällen, aber in Nordrhein-Westfalen gab es ja eine Baggerbesetzung. Da wurde auf jeden Fall das neue Polizeigesetz auch schon angewendet, jetzt vor kurzem. Und da wurde es eben, also genau, da ging es drum. Ah genau, das war was anderes. Da war es im dortigen Polizeigesetz, gab es noch eine neue Passage, dass man zur Feststellung der Identität einer Person diese Person bis zu einer Woche festhalten kann. Das wurde dann auch bei den Leuten tatsächlich eingesetzt, dass man eben gesagt hat, naja, ihr müsst 5 Tage in Haft bleiben. Und diese Haft wurde auch noch aufrechterhalten, nachdem man die Fingerabdrücke schon genommen hat. Also es gibt diese Taktik, dass man sich zum Beispiel Sekundenkleber auf die Fingerkuppen macht, um das zu verhindern. Oder sich irgendwas ins Gesicht schmiert, damit genau da eine Identifizierung erschwert wird. Nach 5 Tagen ist es dann weg. Da wurden auch schon längst die Fingerabdrücke genommen. Die Personen wurden trotzdem noch dann eben die vollen 5 Tage in Haft belassen. Einfach auch als Schikane oder so als Ersatzstrafe für diese
Debuggerbesetzung. In Thüringen ist es, glaube ich, auch so, dass das neue Polizeigesetz schon angewendet wurde. Also dass, und genau, da war es eben nicht diese Personalienfeststellung, um die es ging, sondern da ging es um genau diese Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder sowas, dass man die Leute präventiv... Ja, wie gesagt, haben die Grünen diesen Gesetzentwurf zunächst abgelehnt. Es ist aber auf jeden Fall zu erwarten, dass die CDU bzw. Innenminister Strobel da einen weiteren Vorstoß machen wird. Also das wird jetzt damit nicht gegessen sein. Das wurde ja auch ganz klar zum Beispiel in Antwort auf diese Anfrage von der SPD gesagt, dass man auf jeden Fall auch zur Anpassung an diese Richtlinie und an das BKA-Urteil, dass man auf jeden Fall dieses Gesetz nochmal verändern will, und dann will die CDU auch auf jeden Fall versuchen, da noch weitere Verschärfungen mit reinzupacken. Deswegen sollte man sich jetzt auf keinen Fall darauf ausruhen, dass die Grünen das jetzt in der ersten Fassung abgelehnt haben. Also vermutlich geht es da letztendlich um Verhandlungsmasse sozusagen. Ne? Also dass man eben sagt, na, dieser erste super harte Entwurf, den haben wir ja abgelehnt, und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte und es werden halt noch ein, zwei Sachen rausgestrichen oder hier und dort noch ein richterlicher Beschluss eingeführt, der vorher nicht drin war, und dann gilt es so auch wie schon das letzte Gesetz als guter Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit, wie es der Innenexperte der Grünen, Uli Skerl, gesagt hat. Genau. Oder der Kompromiss ist, ist mir auch noch schleierhaft, aber vielleicht, wenn man jetzt dieses neue Gesetz sieht, wirkt es einem doch schon ganz kompromisshaft aus. Naja. Genau. Auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass es da einen weiteren Vorstoß geben wird, wo auch noch zahlreiche dieser Sachen drinstehen, die jetzt im letzten Entwurf drin standen. Ja, wir haben als Linke oder Anti-Autoritäre in Baden-Württemberg diese letzte Verschärfung komplett verschlafen. Also da kam gar keine Gegenwehr, wenn man es vergleicht mit den Ländern, die dann danach kamen. Wir haben jetzt leider eine neue Chance, und es wäre echt wichtig, dass da auch viele Leute auf die Straße gehen. Werde ich auch nachher noch was dazu sagen. Ich will jetzt noch ganz kurz was zur Rolle der Forschung im Rahmen von diesen Gesetzesverschärfungen sagen und dann zu einem Fazit kommen. Da sind mir nämlich zwei Komplexe besonders aufgefallen. Das ist zum einen die Fraunhofer Gesellschaft, die in mehrere Institute gegliedert ist. Das Fraunhofer IUSB habe ich vorher auch schon mal erwähnt. Und zwar ist das zuständig für diese Entwicklung der Software zur intelligenten Videoüberwachung. Aber genau, eben noch weitere, und es ist eben so, dass durch die Forschung eben der Rahmen des Möglichen ausgeweitet wird. Also die Forschung ist dafür verantwortlich, neue Möglichkeiten zur Überwachung zu schaffen, und die bisherige Praxis hat eben gezeigt, dass was möglich ist, wird früher oder später auch irgendwann dann gemacht und in die Praxis umgesetzt. Ein weiterer Punkt, wo die Fraunhofer Gesellschaft mit beteiligt war, war die Forschung an Software für automatisierte Kennzeichenerfassung. Das war in dem Fall das Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. Die forschen bereits seit wirklich vielen Jahren daran und hatten schon vor 15 Jahren eine fertige Software zur automatisierten Kennzeichenüberwachung von Autos. Seit 2 Jahren ist es auch tatsächlich im Einsatz in Baden-Württemberg. Ein weiteres Feld, wo die Fraunhofer Gesellschaft ganz intensiv dran ist, aber auch noch mehrere andere Player, ist die Forschung an Software zur biometrischen Gesichtserkennung oder allgemein zur biometrischen Erkennung. Also da gibt es zum Teil auch andere Ansätze, als über das Gesicht zu gehen. Da gab es jetzt 3 große Projekte in den letzten Jahren, die da besonders wichtig waren, die alle auch staatlich gefördert waren. Das war zum einen das Projekt GES 3D. Das lief von 2012 bis 2014, wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und da waren mehrere Unternehmen und Institute dran beteiligt, und Polizei. So, zum einen das Unternehmen L1 Identity Solutions. Das ist ein Rüstungsunternehmen aus den USA, was spezialisiert ist auf biometrische Technologien und insbesondere zur Grenzüberwachung diese Technologien intensiv erforscht, aber auch im Militär. Dann das Unternehmen Cognitex Systems GmbH aus Dresden, auch ein Unternehmen, was intensiv an Gesichtserkennung forscht. Dann eben, wie gesagt, das Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung, die Hochschule Darmstadt, das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, die Polygon Technology GmbH und das BKA in Wiesbaden. Genau, das nächste Projekt, was da ziemlich interessant war, war das Projekt MISPEL. Das lief auch 2012 an, lief aber bis 2015, wurde auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung intensiv gefördert und beteiligt waren auch wieder das Unternehmen L1 Identity Solutions aus den USA, diesmal das Fraunhofer IOSB, also die, die auch die intelligente Videoüberwachung machen, die Uni Passau, die Uni der Künste Berlin, das Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, ist auch ganz oft an militärischen oder solchen Überwachungsforschungen beteiligt, das Bundespolizeipräsidium, die Polizei Hamburg und das Regierungspräsidium Karlsruhe. In dem Fall war das Ziel dieses Projekts, eine Person in Videomassendaten zu suchen und zu finden auf Grundlage eines vorgegebenen Fahndungsfotos und die Extraktion eines Gesichts aus Videodaten eben zum Abgleich dann mit Lichtbilddatenbanken, also dass man das zum Beispiel vergleichen könnte mit den Fotos von Verdächtigen oder den Fotos von, also theoretisch auch mit den Fotos aus der Personalausweisdatei. Das ist jetzt bisher gesetzlich so noch nicht ganz möglich, aber die ersten Schritte in diese Richtung wurden auch gemacht die letzten 2 Jahre. Wenn das technisch möglich ist, ist es gut möglich, dass es dann auch sehr schnell geht, dass es dann eben auch rechtlich möglich ist. Bei diesem Projekt ging es auch darum, softbiometrische Beschreibungen, also Kleidung, Gang und solche Dinge für die Personensuche zu nutzen. Also so typische Körperbewegungen lassen sich auch schon durch Algorithmen so mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Person zuordnen. Dann das letzte Projekt, das auch gerade noch so läuft, das hat im Mai 2016 begonnen und läuft bis April 2019, wurde auch vom BMBF gefördert mit 2 Millionen Euro, ist dieses Mal unter der Leitung vom Fraunhofer IOSB. Das KIT in Karlsruhe ist auch wieder mit dabei. Mehrere Polizeien aus Bund und Ländern. Es wird jetzt lang dauern, das aufzuzählen. Was besonders interessant ist, die Landespolizei in Hamburg ist mit dabei. Insbesondere die SOKO Schwarzer Block, also diese Sonderkommission, die die seit 1,5 Jahren jetzt von G20 diese Massen an Videodaten auswertet und eben versucht, Leuten Straftaten noch anzuhängen, jetzt auch noch 1,5 Jahre danach und auch diese Öffentlichkeitsfahndungen angekurbelt hat. Und die sind eben auch ganz explizit in diesem Projekt mit dabei und nutzen da auch schon in so Pilotversuchen die ersten Möglichkeiten zur biometrischen Erkennung. Was sie da machen, ist Gott sei Dank noch nicht ein massenhafter Abgleich von Personendaten mit zum Beispiel der Personalausweis-Datenbank oder mit anderen Datenbanken, sondern sie benutzen das nur, um Bewegungsprofile von Personen zu erstellen. Also sprich, man hat eine verdächtige Person, lässt dann diese Software drüber laufen und erkennt praktisch in allen anderen Videodaten, die man noch hat, immer wieder diese Person an unterschiedlichen Stellen und kann so dann über die ganzen Tage ein Bewegungsprofil erstellen, wo sich die Person aufgehalten hat und kann dann eben unter Umständen vielleicht auch noch mehr Straftaten finden, die die Person begangen haben könnte. Und man kann natürlich auch weitere Rückschlüsse auf die Identität der Person ziehen, wenn man die Person eben dann verfolgen kann. Also das wird auch jetzt schon tatsächlich eingesetzt, eben genau diese Möglichkeiten. Aber
Der Abgleich mit älteren Daten, das wäre praktisch die Rasterfahndung, oder?
Ja, Rasterfahndung ist nochmal was anderes. Also,
ja, ich weiß, zu RAF-Zeiten, aber...
Na, das ist besser, wenn das umgesetzt wird, was jetzt eingeschränkt schon möglich ist. Wenn das umgesetzt und legalisiert werden würde, wäre das deutlich effektiver als die Rasterfahndung. Also man könnte einfach sagen, naja, wir haben hier ein Gesicht von einem mutmaßlichen Straftäter bei zum Beispiel jetzt G20 und könnte diese Datei dann an alle Landespolizeien und die Bundespolizei weitergeben, alle Videoaufnahmen im öffentlichen Raum automatisiert in Echtzeit eben darauf scannen, ob dieses Gesicht dort irgendwo auftaucht, und könnte die Person innerhalb kürzester Zeit festnehmen. Das ist so der feuchte Traum eines jeden Polizisten oder Innenministers, der irgendwie eine besonders autoritäre Ader hat. Und das ist eben auch genau die Gefahr, dass das passieren könnte. Also genau das, das ist weit effektiver als die Rasterfahndung, ein weit krasserer Eingriff auch. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, was, wer noch dran beteiligt war, war die Uni Kassel, die private Hochschule Fresenius für Management, Wirtschaft und Medien GmbH in Berlin, die DigiWord GmbH in Meerbusch, die Sopra Steria GmbH in Hamburg und die Videmo Intelligente Videoanalyse GmbH und Co. KG in Karlsruhe. Das Ziel in dem Fall war ein bisschen anders als bei dem vorangegangenen Projekt, nämlich die Schaffung einer kooperativen Systemplattform für Video-Upload, Bewertung, teilautomatisierte Analyse und Archivierung. Also im Grunde genau das, was diese Soko Schwarzer Block in Hamburg momentan macht. Und ein anderer Punkt ist eben, wie gesagt, das Cyber Valley hier in Tübingen, wo ich auch befürchte, dass die Forschungsergebnisse für genau solche Dinge benutzt werden. Das Cyber Valley, für die, die es noch nicht wissen, ist eine Kooperation zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Max-Planck-Instituten. Und es sind außerdem weitere Partner beteiligt. Das sind zum einen die Universitäten Stuttgart und Tübingen, mehrere Unternehmen, die zum Teil Rüstungsunternehmen sind, wie Bosch, Daimler, Porsche, BMW, ZF Friedrichshafen. Amazon ist der größte Player, der dabei ist, was auch besonders gefährlich ist, weil die eben auch tatsächlich schon sehr weit sind bei der Forschung zu künstlicher Intelligenz. Und, genau, das ist eben auch das Ziel des Cyber Valleys, die Kompetenzen für, also die Forschungsaktivitäten aus Wissenschaft und Industrie auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zu bündeln und da zu weiteren Ergebnissen zu kommen. Und die Schaffung neuer Forschungsgruppen und Lehrstühlen auf den Gebieten maschinelles Lernen, maschinelles Sehen, Robotik und Computer Vision. Das sind zum Teil genau diese Dinge, wie zum Beispiel diese intelligente Videoüberwachung, also automatische Objekterkennung oder eine Einschätzung von Situationen durch eine Software. Und außerdem ist es explizit das Ziel, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung rasch zur Anwendung zu bringen. Also da auch keine lange gesellschaftliche Debatte zu führen, ob das jetzt ethisch so gut ist, sondern es möglichst schnell einzusetzen und zu vermarkten. Und ja, genau.
Aber es soll ja von einer Stiftungsprofessur für Ethik begleitet werden.
Künstliche Intelligenz kommt, wie ihr sicherlich rausgehört habt, schon jetzt zum Einsatz und wird in den nächsten Jahren auch noch verstärkt benötigt und auch noch verstärkter eingesetzt werden wahrscheinlich, um Überwachung zu perfektionieren, weil ja immer größere Datenberge angehäuft werden. Also die Strategie der Polizeien und der Geheimdienste scheint so ein bisschen zu sein, ach, ich finde die Stecknadel im Heu nicht, gebt mir mehr Heu, so, um dann eben eventuell Terroristen zu finden. Wollen sie eben immer mehr Daten anzapfen, um dann eben die Stecknadel zu finden sozusagen. Und durch diesen immer größeren Heuberg, metaphorisch gesprochen, also diese immer größeren Datenmengen, ist es schon jetzt eigentlich kaum noch möglich, das als Mensch auszuwerten, sondern da benötigt man eben dann künstliche Intelligenz, um diese Daten noch besser auswerten zu können und Überwachung eben zu perfektionieren. Ja, was in dem Zusammenhang jetzt gerade mit dem Cyber Valley auch bedenklich ist, ist, dass die Schufa zwar nicht am Cyber Valley direkt beteiligt ist, aber kurz nach der Gründung des Cyber Valley einen Kooperationsvertrag mit der Uni Tübingen abgeschlossen hat, dass man gemeinsam an künstlicher Intelligenz forscht. Die Schufa rankt ja Leute und ordnet ihnen eine Kreditwürdigkeit zu, also über alle Menschen in Deutschland, über uns alle, erstellt die Schufa einen Score, wie kreditwürdig man ist. Also bei 100%, was man eigentlich nicht erreicht, ist man 100%ig kreditwürdig, und bei 0% kann es dazu führen, dass man eben unter Umständen gar keine Wohnung mehr bekommt oder eben keine Kredite bekommt. Und Um diesen Score zu erstellen, überwacht die Schufa permanent alle Menschen in Deutschland und erfasst eben Daten über diese Menschen, hat jetzt schon einen Algorithmus, wo dann eben aus diesen Daten dieser Score errechnet wird. Und deswegen haben die natürlich ein Interesse daran, an Forschung zu künstlicher Intelligenz beteiligt zu sein und diese Ergebnisse dann wieder für sich zu nutzen, um eben diese Überwachungstechnologien zu verbessern. Also die Schufa ist ein Beispiel, wo es ganz klar darum geht, künstliche Intelligenz für Überwachung einzusetzen und für nichts anderes. In dem Zusammenhang auch spannend, Amazon kam jetzt vor kurzem raus, stellt die Cloud für Bodycams der Bundespolizei zur Verfügung. Das heißt, die Daten aus der Überwachung durch die Bundespolizei wird eben bei Amazon gespeichert und es lässt sich bisher auch noch nichts Näheres drüber rausfinden, aber aus dem, was ich jetzt darüber weiß, wie das funktioniert beim Militär und diesen Cloud- oder Serverlösungen, bedeutet das bei Militärs, wenn diese Cloud-Lösungen bereitgestellt werden, bedeutet das, dass nicht nur der Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird, weil das wäre für den deutschen Staat im Grunde auch nicht so schwer, das selber bereitzustellen, sondern es geht eben auch schon darum, diese Daten teilautomatisiert oder komplett automatisiert schon mal vorauszuwerten. Also zum Beispiel zu entscheiden, was sind jetzt relevante Aufnahmen, die wir speichern, was löschen wir vielleicht, welche Ausschnitte sind besonders interessant und so weiter. Also da schon eine Teilanalyse vorzunehmen. Ist aber, wie gesagt, bisher noch nicht bestätigt, wie das genau aussieht. Vielleicht macht man das nur auch jetzt schon bei Amazon, um dann zukünftig so eine Auswertung dann gleich zu vorzunehmen, weil Amazon eben führend ist auf diesem Gebiet und sich dann noch weiter eine Monopolstellung auch erarbeiten wird. Also sie bieten auch jetzt schon verschiedenen Militärs ihre Dienste an, gerade bei so Cloud-Lösungen, Server-Lösungen, auch CIA. Sie bieten auch den Grenzschutzbehörden in den USA ihre Dienste an. Also das Stichwort Face Recognition, das ist eine Software, mit der eben automatisch Gesichter erkannt werden sollen, die auch schon im Einsatz ist. Und Amazon scheut sich da überhaupt nicht, diese Technologien eben auch für Überwachung und Militär einzusetzen. Das heißt, genau diese Dinge werden dann eben hier in Tübingen erforscht werden, beziehungsweise das ist schon im Gange. Also Amazon ist auch jetzt schon in Tübingen, aber hat noch nicht ihr großes Gebäude, das sie gern oben bauen würden. Kurzes Fazit. Es wird immer wieder Terrorbekämpfung als Grund genannt, warum man diese Polizeigesetze verschärfen muss. Und das ist ein willkommener Deckmantel, um eben auch gegen soziale Bewegungen oder Opposition aufzurüsten. Wir beobachten allgemein einen ziemlich starken Militarisierungsschub der Polizei in den letzten Jahren. Und es werden durch zunehmende Präventivmaßnahmen, also in diesen Polizeigesetzen ist ja fast alles präventiv, rechtsstaatliche Grundsätze über Bord geworfen. Also das betrifft dann rechtsstaatliche Grundsätze wie Unschuldsvermutung, Gewaltenteilung, Fernmeldegeheimnis, das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Es ist auch so, im Zusammenhang mit dieser Militarisierung, dass die Ausstattung mit spezifischen Waffen auch die politische Bereitschaft ausdrückt, dass die Polizei diese Waffen auch einsetzen soll. Also gerade wenn es um Sprengstoff oder Granatwerfer etc. geht. Das wird legalisiert, damit man es auch einsetzt. Und gleichzeitig äußert sich in der Bewaffnung der Polizei auch das Selbstverständnis. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, läuft das immer stärker auf ein Selbstbild als Krieger hin. Also gerade bei den Polizeieinheiten, die irgendwie spezialisiert sind, das sind zum einen so GSG 9, Sondereinsatzkommando SEK, die eben sehr stark militarisiert sind. Da ist ein ganz starkes Selbstverständnis als Krieger. Aber auch bei den Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, kurz BFE, auch da ist schon ein sehr starkes Selbstbild als Krieger, also auch vom Auftreten, kann man sich mal anschauen auf Demonstrationen, also allein die Körperhaltung ist schon so. Und genau, den, also da ist auch, also dieses klassische Bild vom Freund und Helfer wird auch als Selbstbild zunehmend abgelöst und eben ersetzt durch ein Selbstbild als Krieger. Ich deute diese, also darüber können wir auch noch gern diskutieren, da gibt es vielleicht auch andere Meinungen, also ich deute diese zunehmenden Verschärfungen als Vorbereitungen des Staates oder auch der herrschenden Klasse auf kommende Konflikte, die momentan sich schon andeuten, die sich aber noch massiv verschärfen werden. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ziemlich stark in den letzten Jahren die Bereitschaft steigt, nachrichtendienstliche und militärische Mittel, also Mittel, die bislang gegen äußere Feinde sozusagen eingesetzt wurden, also in Kriegen vor allem, dass man die auch zunehmend bereit ist gegen innere Feinde, also Opposition, soziale Bewegungen, Terroristen, was auch immer man unter Terroristen versteht, letztendlich Zivilisten und nicht Kombattanten einzusetzen. Ja, und wie gesagt, wir haben die letzte Verschärfung als Linke in Baden-Württemberg verschlafen und gerade jetzt ist es halt besonders wichtig, öffentlichen Druck zu machen, um diese nächste Verschärfung jetzt wenigstens zu verhindern und vielleicht sogar eine Rücknahme zu bewirken. Da wird es am 27. April 2019 auch eine Kundgebung in Tübingen geben. Die ist allerdings noch nicht angemeldet, wird aber noch angemeldet. Und es ist ebenfalls geplant, Anfang Mai Aktionswochen gegen das Polizeigesetz in Baden-Württemberg zu machen. Und es sind auch mehrere landesweite mindestens eine landesweite Demonstration in Baden-Württemberg geplant. Also wo die stattfinden wird, ist auch noch nicht klar. Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim werden interessante Orte. Stuttgart als Hauptstadt, Karlsruhe als Ort, wo viele dieser Technologien erforscht werden. Also gerade das KIT und das Fraunhofer USB sitzen dort. Und Mannheim ist natürlich interessant, weil das der Ort ist, wo gerade dieser Modellversuch zu intelligenter Videoüberwachung läuft. Insofern, genau, haltet die Augen und Ohren offen und vielleicht sieht man sich auf der Straße. Genau.